Die Wärmepumpe spielt eine zentrale Rolle im Klimaschutz, hat jedoch bisher nicht so richtig an Fahrt aufgenommen. Und ein Grund dafür ist, dass viele Fehlinformationen, Halbwahrheiten und Mythen umherschwirren. Wir möchten heute Klarheit schaffen, und zwar nicht nur für diejenigen, die sich gerade eine Wärmepumpe oder eine andere Technologie ins Haus einbauen wollen, sondern für alle, die sich für Klimaschutz interessieren und die mitreden wollen.
Der Utopia Podcast.
Mein Name ist Martin und ich spreche heute mit meiner Kollegin Annika, die in der Utopia-Redaktion Expertin für Energiethemen ist. Hi Annika.
Hi Martin.
Sag mal, Wärmepumpen behandeln wir in der Redaktion jetzt auch noch keine Ewigkeit, sondern erst seit ein paar Jahren.
Ja, das Thema ist ja erst so in den letzten Jahren, ich sag mal, gesellschaftlich relevant geworden. Und dann haben wir eben gesehen, dass die Menschen da echt ein großes Bedürfnis nach guten, faktenbasierten Informationen zur Wärmewende hatten. Und gleichzeitig hat dieses ganze Thema Heizen und Gebäude ja einen riesen Impact auf das Klima, beziehungsweise für den Klimaschutz. Also habe ich mir dann einfach das Wissen dazu angeeignet. Und ganz ehrlich, je mehr ich über die Technologie gelernt habe, über die politischen Rahmenbedingungen, aber auch über die ganzen Falschinformationen und Widerstände, die es da so gibt, desto spannender und desto wichtiger finde ich auch dieses Thema. Und desto wichtiger auch, dass wir drüber sprechen.
Ja, spannend. Letzte Woche ist die News gekommen, der Absatz von Wärmepumpen ist 2024 um 46% gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Also richtig, richtig viel. Und als Grund nennt die Branche, also die Wärmepumpen-Heizbranche, durch Politik verursachte Verunsicherung. Magst du kurz zusammenfassen, warum diese Verunsicherung so tragisch ist?
Ein Problem ist diese Verunsicherung deshalb, weil wir ja beim Thema Heizen und Gebäude in Deutschland ganz, ganz dringend einfach dekarbonisieren müssen. Also wir müssen weg von Gas und Öl und daran führt auch gar kein Weg vorbei. Das gibt die EU vor und das geben die deutschen Klimaziele vor. Und um das umzusetzen, haben wir im Moment einfach gar keine bessere, massentaugliche oder skalierbare, klimaschonende Technologie als eben die Wärmepumpe. Und die jetzt quasi gezielt politisch immer wieder auszubremsen, das kann man schon als tragisch bezeichnen.
Ja, finde ich auch.
Und übrigens auch rein wirtschaftlich, ne? Also die Heizungsbranche ist ja durchaus eine wichtige Branche, die auch viele Arbeitsplätze sichert.
Ja. Sollen wir nochmal auf den Punkt bringen? Ich meine, grob ist ja klar, warum die Leute bei dem Thema Wärmepumpe verunsichert sind. Sollen wir es nochmal präzisieren?
Ja, ich würde schon sagen, es ist ja so, dass eine neue Heizung schon für jeden Haushalt erstmal eine Rieseninvestition ist und zumindest gefühlt schon einfach ein großer Aufwand. Und dass da die Leute nicht einfach sagen, ja klar, kein Thema, mache ich sofort, sondern erstmal Fragen haben, das ist schon verständlich. Und dass, wenn diese Fragen einfach nicht ordentlich beantwortet werden, dass da viel Verunsicherung entsteht, ist irgendwie auch klar. Und in diesem ganzen Hin und Her um das Heizungsgesetz wurden ja einfach diese Fragen auch nicht richtig beantwortet. Und ich denke, die meisten haben irgendwann einfach den Überblick verloren, weil ständig wieder irgendeine Änderung gab und dann das verzögert wurde und so weiter. Und dann haben parallel bestimmte Parteien gemeinsam mit bestimmten Medien diese Unsicherheit ja durchaus auch ganz bewusst und gezielt nochmal durch Kampagnen befeuert. Da wurden teils schon auch ganz bewusst falsche Informationen verbreitet und dadurch noch mehr Verunsicherung verursacht.
Gibt es auch eine spannende Studie zu, können wir gerne auch verlinken, inwieweit welche Medien, ich sag jetzt mal, nicht richtig gelegen haben mit dem, was sie da geschrieben haben. Das Spannende ist, es waren tatsächlich eher weniger, als man so meint, aber da ist so richtig viel schief kommuniziert worden.
Ja, da gibt's auch durchaus Recherchen, die nahelegen, dass da auch ganz einfach wirtschaftliche Interessen der fossilen Industrie dahinter steckten, die zum Teil auch einige dieser Medien mitfinanzieren.
Ja, die Wärmepumpe und das Heizungsgesetz vor allen Dingen spielen auch im aktuellen Bundestagswahlkampf eine Rolle. Dazu verweise ich gern auf unsere Sonderfolge, die ich vermute, vor dieser Folge veröffentlicht wurde, die wir jetzt gerade Ende Januar einsprechen. Hört da gerne mal rein, da unterhalte ich mich mit Peter Jelinek, der auch einiges zum Heizungsgesetz zu sagen hat. Lass uns doch jetzt mal, wie wir angekündigt haben, zu den Halbwahrheiten und Mythen kommen, die so umherschwirren.
Ja, sehr gerne.
Eine davon, vielleicht der am weitesten verbreitete Mythos, ist, Wärmepumpen eignen sich nicht für Altbauten. Was sagst du?
Ich sag, dass das jetzt vielleicht nicht ein reiner Mythos ist, aber eben schon oft einfach Quatsch ist. Vielleicht, um es zu verstehen, woher das kommt, nochmal so zwei Sätze dazu, wie so eine Wärmepumpe funktioniert. Wir müssen hier nicht ins Detail gehen, aber...
Nicht zu tief, ja. Wir wollen die Folge für alle machen.
Korrekt, genau. Also ganz verkürzt, ganz vereinfacht ist es ja so, dass Wärmepumpen Wärmeenergie aus der Umwelt nutzen und die dann in einem internen Kreislauf mit einem Kompressor, das führen wir jetzt nicht weiter aus, dann auf ein höheres Temperaturniveau bringen für dein Heizsystem in deinem Haus. Dieser Prozess braucht Strom. Bei modernen Wärmepumpen ist es dann meistens so ungefähr ein Viertel Strom, drei Viertel Umweltwärme, die dieses Gerät brauchen. Jetzt ist es ja so, dass sehr alte Häuser oft nicht so gut isoliert sind und die Wärme, die da drin ist, nicht so gut halten können. Also muss diese Heizung sehr, sehr viel heizen und dann braucht die eben auch mehr Strom. Das ist ganz logisch. Das ist aber ehrlicherweise bei Gas- und Ölheizungen genauso, dass die dann mehr Leistung bringen müssen, wenn das Haus schlecht gedämmt ist. Das ist ein Grund, warum es oft heißt, Wärmepumpen eignen sich nicht so richtig gut für einen Altbau. Weil es eben die Befürchtung gibt, es wird dann einfach teuer.
Rein aufgrund der, sagen wir mal, schlechter isolierten Wände.
Das ist auf jeden Fall ein ganz großes Thema, genau. Und dazu kommt dann noch, dass ältere Gebäude, die dann vielleicht auch noch so kleine alte Rippenheizkörper haben, kann man sich vorstellen, ne? Diese kleinen Gliederheizkörper.
Sind die so selten? Ich weiß das gar nicht.
Nee, in Altbauten sind die noch sehr, sehr verbreitet. Ja. Und diese kleinen alten Heizkörper, die brauchen ziemlich hohe Vorlauftemperaturen, damit sie warm werden. Eine Vorlauftemperatur, das ist die Temperatur, vereinfacht, die eine Heizung in das Heizsystem des Hauses schickt. Und für sehr hohe Vorlauftemperaturen sind Wärmepumpen eben eigentlich nicht gemacht. Die haben lieber niedrigere Temperaturen. Und auch daher kommt so der Gedanke, dass sich die für Altbauten vielleicht oft nicht eignen.
Und warum eignen sie sich denn jetzt dort trotzdem?
Es ist eben so, es gibt inzwischen echt einige Studien und auch immer mehr, die davon ausgehen, dass es eben doch so ist, dass ganz viele ältere Gebäude auch mit einer Wärmepumpe effizient und wirtschaftlich beheizt werden können. Da braucht es dann eben oft kleinere Sanierungsmaßnahmen. Also es ist nicht immer gleich die ganz große Sanierung, sondern da braucht es dann oft sowas wie, dass man eben solche alten Heizkörper austauscht und so, dass es dann aber eben doch funktioniert. Es ist ja auch so, dass Wärmepumpen einfach immer effizienter werden und auch heute schon mit viel höheren Vorlauftemperaturen effizient heizen können, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und wichtiger Punkt, es ist ja auch so, dass Heizen mit Öl und Gas einfach immer teurer wird. Also dass es ja auch um den Vergleich geht, wann sich eine Wärmepumpe lohnt. Und es ist, Stichwort CO2-Preis, ja völlig klar, Öl und Gas wird teurer. Und dann kann auch, wenn so eine Wärmepumpe vielleicht nicht zu 100% effizient läuft, weil das Gebäude nicht zu 100% gut gedämmt ist oder so, die vermutlich dennoch bei den laufenden Kosten irgendwann mithalten, weil eben die anderen Heizungen auch einfach teurer werden.
Das heißt, man sollte unbedingt auch ein bisschen in die Zukunft kalkulieren.
Auf jeden Fall. Wenn man sich so eine Technologie anschafft, dann geht es ja, dann baut man die ja nicht nach 5 Jahren wieder aus. Baut man sich so eine Heizung an, weil die erstmal bleiben soll.
Ich meinte jetzt natürlich mit Blick auf Öl- und Gaspreise.
Ja. Auf jeden Fall. Man kann übrigens auch einigermaßen leicht rausfinden, ne, ob sich so eine Wärmepumpe für einen Altbau eignen könnte. Da gibt es so einen relativ einfachen Test, 50-Grad-Test wird der auch genannt. Da haben wir einen Artikel zu, den verlinken wir auch in den Shownotes.
Lass uns zum nächsten Punkt kommen. Ich habe hierfür ein Zitat mitgebracht. Und zwar der frühere Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Peter Ramsauer von der CSU, hat gesagt: Wenn ich mein Haus fast entkernen müsste, die Fußboden rausreißen, da Fußbodenheizung installieren, was sich finanziell und wirtschaftlich nicht trägt, dann würde ich natürlich in der Situation eine Gasheizung einbauen. Wie ist denn das jetzt mit der Fußbodenheizung? Ist da was dran oder ist das Quatsch?
Also soweit mir bisher bekannt ist, das tatsächlich größtenteils ein Mythos. Was schon stimmt, ist, dass Fußbodenheizungen, dadurch, dass sie eine große Fläche haben, die Wärme besonders gut in Räumen verteilen können. Die brauchen niedrigere Vorlauftemperaturen. Das haben wir jetzt gerade schon gehört, dass das einer Wärmepumpe entgegenkommt. Weil Wärmepumpen dann energiesparender und günstiger laufen. Also insofern ja, Fußbodenheizungen super, aber moderne Wärmepumpen kriegen inzwischen auch eigentlich ohne Probleme Heizkörper warm, wenn die jetzt nicht ganz winzig sind. Und das eben auch mit einem vernünftigen Energieverbrauch. Je größer die Fläche von einem Heizkörper, desto besser verteilt sich die Wärme, desto geringer ist auch die Temperatur, die die Wärmepumpe erzeugen muss. Insofern kann es sich eben schon lohnen, dass man so ganz kleine alte Heizkörper gegen flächigere austauscht. Das ist aber jetzt nicht wahnsinnig teuer. Das kann man vielleicht auch schon mal für ein paar hundert bis ein paar tausend Euro machen lassen. Aber dass man jetzt wirklich hier die Fußböden rausreißen muss, um Fußbodenheizungen zu verlegen, wird in den meisten Fällen vermutlich nicht.
Das ist schon interessant. Ich unterhalte mich jetzt privat nicht permanent mit Leuten über ihr Heizsystem, über ihre Heizung.
Ach nicht?
Aber ich habe tatsächlich das ein- oder zweimal habe ich diesen Verdacht gehört, man müsse, das würde nicht funktionieren mit Fußbodenheizung.
Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass es gar nie ein Haus geben kann, in dem nicht der Energieberater dann sagt, Fußbodenheizung wäre besser. Aber dass es grundsätzlich so ist,
ja,
ist nicht der Fall.
Also Mythos entkräftet. Kommen wir zur Nummer drei. Und das würde ich jetzt mal als Vorurteil bewerten, dass ich tatsächlich sehr oft lese, wenn ich mich so im Rahmen der Klimaschutzdebatte informiere. Wärmepumpen sind viel zu teuer, heißt es oft.
Ja, heißt es oft. Da würde ich sagen, es kommt ein bisschen drauf an, wie du rechnen möchtest.
Richtig.
Also, wenn man jetzt mal nicht über Sanierungskosten spricht, sondern einfach über die Anschaffung von so einer Wärmepumpe. Klar, die sind teurer, als wenn du dir da jetzt eine neue Gasheizung einbaust. Das ist ganz klar. Pi mal Daumen sagen viele Fachleute für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, was momentan ja so der am weitesten verbreitete Typ ist, muss man mal so mit 30.000 Euro rechnen. Für eine Gasheizung wahrscheinlich höchstens die Hälfte.
Ja.
Das ist so. Man muss aber ja schon fairerweise auch dazu sagen, noch gibt es eine sehr, sehr hohe Förderung. Wir wissen nicht, wie das nach der Bundestagswahl weitergeht. Wie gesagt, wir nehmen hier gerade Ende Januar auf. Aber noch gibt es diese staatliche Förderung, die für die meisten Haushalte, die jetzt einigermaßen schnell sind, bedeutet, dass sie 50-55% der Kosten erstattet bekommen vom Staat. Teils bei geringeren Einkommen bis zu 70%. Also da ist man dann schnell auch wieder in so einem ähnlichen Bereich wie mit einer neuen Gasheizung. Und dann muss man ja auch, wir hatten es vorhin schon mal kurz davon, muss man ja auch die langfristigen Kosten sich anschauen, eben nicht nur die Anschaffungskosten, weil eben der CO2-Preis Gas und Öl immer teurer machen wird. Es werden auch die Netzentgelte für die Gasnetze höchstwahrscheinlich steigen, je mehr Leute quasi aussteigen aus diesen Netzen. Und es gibt ja auch im Wahlkampf immer wieder mal erwähnt, für diejenigen, die da so nerdig unterwegs sind und das wahrnehmen, durchaus auch in fast allen Parteien Bestrebungen, die Strompreise zu senken, was dann wiederum den Betrieb der Wärmepumpe günstiger machen würde.
Ja.
Und wenn man jetzt mal von den reinen Kosten, die ich ausgeben muss, um diese Wärmepumpe im Haus zu haben und zu betreiben, absieht, dann gibt es auch immer wieder Untersuchungen, die einfach sagen, es steigert den Wert deiner Immobilie, wenn du eine Wärmepumpe
einbaust. Das ist ein wesentlicher Punkt, ja. Das heißt unterm Strich auch hier, wenn die Anschaffungskosten erstmal höher sind, mittels Förderung und mittels langfristigen Denken, kann der Preis auch definitiv unter dem einer Gasheizung liegen.
Langfristig, ja. Auch wenn, wie gesagt, wir nicht jeden Einzelfall hier beantworten können mit diesen Rechnungen, aber langfristig ist es so.
Daran angeschlossen, ich habe auch schon öfter gelesen, die Heizkosten können mit einer Wärmepumpe steigen. Woran liegt denn das?
Ja, das hört man auch immer wieder mal. Also ich glaube, das eine ist vielleicht so ein Logikfehler ein bisschen, wenn man ja weiß, die Wärmepumpen heizen mit Strom und Strom ist teurer als Gas, dann kommt man natürlich schnell zu dem Schluss, das wird teurer. Ja. Wobei es ja, wie wir schon gelernt haben, jetzt so ist, dass die Wärmepumpe eben zum größeren Teil völlig kostenlose Umweltwärme nutzt und gar nicht jetzt einfach nur mit Strom heizt. Kann aber natürlich mal passieren in einem sehr, sehr schlecht gedämmten Haus, dass es dann nicht optimal läuft und eben doch mehr Strom braucht. Also daher kommen vielleicht dann auch solche Gedanken, dass es teurer werden kann. Was ich auch immer wieder höre, auch im Gespräch mit Fachleuten, ist, dass es vorkommt, dass Wärmepumpen für das jeweilige Gebäude einfach nicht richtig dimensioniert sind. Dass also ein Gerät mit einer unnötig hohen Leistung dann verbaut wird. Vielleicht, diese Spekulation gibt es, weil die Heizungsbetriebe Angst haben, dass dann vielleicht ein kleineres Gerät das Haus nicht so warm kriegt wie die vorherige Heizung und dass dann die HausbesitzerInnen da unzufrieden sind. Warum auch immer, es kommt wohl vor, dass diese Geräte zu groß dimensioniert sind und dann eben auch unnötig viel Strom brauchen. Und auch dann kann es natürlich teurer werden. Deshalb ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass man sich, wenn man darüber nachdenkt, so ein Ding einzubauen, echt mit qualifizierten und erfahrenen Leuten unterhält, dass man da vielleicht EnergieberaterInnen hinzuzieht und dann auch guckt, welcher Fachbetrieb da einfach schon Erfahrungen hat.
Das ist ein guter Tipp. Kommen wir zum nächsten Punkt. So eine Wärmepumpe pumpt ja und macht Geräusche im Gegensatz zu einer Gasheizung. Sind die denn so laut, dass es störend ist?
Ich glaube, das kann jeder nur individuell beantworten, ob es ihn oder sie wirklich stört. Tatsache ist ja, so Luft-Wasser-Wärmepumpen machen Geräusche, wenn die da im Garten stehen oder vorm Haus. Man nimmt dann vielleicht so eine Art Strömungsgeräusch wahr, wenn der Ventilator die Luft ansaugt oder auch so ein leises Brummen. Wie viel Geräusche aber tatsächlich jetzt so eine Wärmepumpe im Einzelfall abgibt, das hängt ganz stark davon ab, was ist es für ein Modell, wie groß ist das Ding, was hat das für eine Leistung, wo steht das auch. Eine gewöhnliche, halbwegs moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe erzeugt einen Geräuschpegel, ich habe es nachgeschaut, der so ganz grob vergleichbar ist mit dem eines Kühlschranks. Oder, wenn es vielleicht ein lauteres Gerät ist, das nicht optimal aufgestellt ist, mit dem einer Kaffeemaschine.
Okay, so. Und eine Kaffeemaschine oder einen Kühlschrank im Garten kann man verkraften.
In den meisten Fällen ist es vermutlich so, weil auch dieser Geräuschpegel, das ist ja der, den man hat, wenn man quasi direkt neben diesem Gerät steht. Ja. Da kommt in den meisten Fällen, würde ich sagen, drin im Wohnzimmer nicht mehr so wahnsinnig viel davon an. Die Fachleute, mit denen ich mal so gesprochen habe, die sagen, dass man so mit ungefähr 3 Metern Abstand zur benachbarten Hauswand auch die Schallschutzregeln, die irgendwo festgelegt sind, meistens erfüllt. Und neue Modelle werden auch einfach immer leiser.
Und Stichwort Nachbarn. Was ist jetzt, wenn alle Nachbarn und Nachbarinnen eine Wärmepumpe im Garten haben, wird es dann nicht laut?
Wissen wir noch nicht so genau. Aber ich würde sagen, es sieht nicht so aus, als würde das dann irgendwie größere Probleme verursachen. Es gibt da eine ganz interessante Untersuchung aus Großbritannien, wo BewohnerInnen eines Wohngebiets befragt wurden, in dem eben sehr, sehr viele Wärmepumpen liefen. Und diese Menschen haben sich nicht wesentlich durch den Schall von diesen Wärmepumpen gestört gefühlt. Die haben dann bei so einer Frage, wie welche störenden Geräusche nimmst du wahr, eher gesagt, na, da bellt irgendwo ein Hund oder so. Aber es hat zumindest in dieser Untersuchung nicht dazu beigetragen, dass die Leute sich gestört gefühlt haben.
Es klingt ein bisschen ähnlich wie bei Windrädern, wo die Angst und die Vorurteile über die Lautstärke der Windräder meistens größer ist als der tatsächliche Lärm.
So ähnlich ist das wohl. Wir wissen ja auch, dass es die Vorurteile gibt. Und natürlich heißt das jetzt, wenn ich sage, ach ja, meistens ist das wahrscheinlich kein Problem, heißt das natürlich nicht, dass es nicht im Einzelfall trotzdem mal jemanden stören kann. Also da wollen wir auch niemandem absprechen, dass er sich halt doch mal gestört fühlen kann, wenn jemand sehr, sehr sensibel für Geräusche ist. Und dann muss man aber halt mit den Menschen ins Gespräch kommen. Und es kann auch Lösungen geben, wie dass man dann da irgendeine Art von Verkleidung oder so drüber macht.
Guter Hinweis. Jetzt sind wir im Januar und es ist noch einigermaßen kalt. Oft heißt es ja auch, die Wärmepumpen würden nicht mehr richtig funktionieren, wenn es richtig kalt ist. Was ist denn da dran?
Ja, es stimmt schon, dass wir wissen ja jetzt, diese Wärmepumpen nutzen Wärmeenergie aus der Umwelt. Und klar, wenn da wenig Wärme da ist, dann tun die sich ein bisschen schwerer. Es ist schon so, dass die effizienter laufen, je geringer das Temperaturgefälle ist von außen nach innen. Aber dass die dann nicht mehr richtig funktionieren, stimmt nicht. Es ist so, wenn es richtig, richtig kalt ist, dann brauchen die mal ein bisschen mehr Strom. Und vielleicht im Extremfall kann das dann sein, dass die mal kurzzeitig nur mit Strom laufen. Da werden dann so Heizstäbe auch zugeschalten und so. Aber es ist ja auch nicht so, dass es bei uns jetzt monatelang minus 20 Grad hat, ne? Auch bei uns in Bayern nicht. Ich habe mal nachgeschaut vor dieser Aufnahme heute. Die Durchschnittstemperatur im Winter in Deutschland lag in den letzten 10 Jahren so ganz grob zwischen 1 und 4 Grad Celsius. Und das ist in den meisten Fällen nicht so ein Problem, dass man da sagen muss, oh je, da bleibt jetzt das Haus kalt, wenn es mit Wärmepumpe beheizt ist. Mal so am Rande übrigens, ne? Die höchsten Wärmepumpenquoten, also an Geräten, die pro x Haushalte verbaut sind, haben wir in Schweden, Norwegen und Finnland in Europa. Also das sind jetzt nicht gerade die Länder, die das für die warmen Winter bekannt sind. Ja. Es wird in Helsinki zum Beispiel gerade eine riesige Großwärmepumpe installiert. Und die soll bei Temperaturen von bis zu minus 20 Grad das Fernwärmenetz dort beheizen. Das würde man vermutlich nicht tun, wenn man da große Sorge hätte, dass das nicht funktioniert.
Da hast du recht. Du hast den Strom angesprochen. Wie ist es denn mit folgendem Mythos? Können Wärmepumpen dazu beitragen, das eh schon strapazierte Stromnetz zu überlasten?
Das ist sowas, was, glaube ich, SkeptikerInnen immer gerne ganz, ganz laut schüren, diese Ängste vor einem Blackout. Das ist ja auch eine Angst, eine verständliche Angst. Aber nein, kurze Antwort. Nein, unser Stromnetz wird höchstwahrscheinlich nicht jetzt morgen zusammenbrechen, weil jetzt viele Haushalte auf eine Wärmepumpe umsteigen. Dieses Stromnetzthema ist ja in Deutschland schon grundsätzlich sehr, sehr kompliziert.
Ja.
Aber es ist nicht so, dass wir, auch wenn wir gerade viele Prozesse elektrifizieren, wenn wir mehr E-Autos fahren und eben jetzt mehr Wärmepumpen installieren, dass es jetzt den großen Zusammenbruch gibt, weil das passiert ja auch nicht von heute auf morgen. Ne? Also dass die Elektrifizierung voranschreitet, das ist ja bekannt. Darauf stellen sich auch die Netzbetreiber ein. Ich habe trotzdem mal ein Zitat von der Bundesnetzagentur mitgebracht, die schon sagt, es kann ganz lokal mal so Probleme geben. Mhm. Ich lese das einfach mal eben vor, was die dazu schreibt, die Bundesnetzagentur. Die schreibt, das Niederspannungsnetz, das sind eben diese lokalen Verteilnetze, das Niederspannungsnetz ist in der Lage, einzelne neue Anwendungen aufzunehmen. Auf einen schnellen Hochlauf ist der größte Teil der Niederspannungsnetze aktuell allerdings noch nicht ausgelegt. Die Netze müssen daher in einem hohen Tempo optimiert, digitalisiert und ausgebaut werden. Also die Wahrheit ist schon auch, da wird sich in den kommenden Jahren noch einiges tun müssen, was den Ausbau und den Umbau der Stromnetze angeht, tut sich aber auch heute schon.
Danke für die Einordnung. Ich habe auch gehört, Leute machen sich Sorgen, dass Netzbetreiber quasi von außen die Wärmepumpe einfach abstellen dürfen, wenn das Netz überlastet ist. Stimmt das?
Es gibt tatsächlich seit letztem Jahr Maßnahmen, die eben dafür sorgen sollen, dass auch viele Wärmepumpen an einem Ort so ein, ich sag mal, ein schwächliches lokales Stromnetz nicht überfordern. Dazu gehört aber nicht, wie du jetzt gerade angesprochen hast, dass der Netzbetreiber kommt und auf den Schalter drückt und sagt, so, das Haus darf jetzt nicht mehr heizen, die Wärmepumpe ist aus. Sondern, und ich zitiere jetzt einfach wieder die Bundesnetzagentur, es darf der Netzbetreiber die Netzlast reduzieren, wenn eine akute Beschädigung oder Überlastung des Netzes droht. Er kann in solchen Fällen den Strombezug steuerbarer Verbrauchseinrichtungen, das sind eben Wärmepumpen, Wallboxen, Batteriespeicher, temporär dimmen. Das heißt, dass, wenn es wirklich mal einen Engpass gibt im Stromnetz, die Wärmepumpe kurzzeitig mal weniger Strom kriegen darf. Die läuft dann aber trotzdem weiter, nur eben mit geringerer Leistung. Und meines Wissens sehen da jetzt bisher die Fachleute auch keine größeren Probleme. Und es werden auch übrigens dafür, dass man das eben dem Netzbetreiber erlaubt, die BesitzerInnen beim Strompreis entlastet. Wir haben da auch einen Artikel zu, den wir euch gerne in den Shownotes verlinken.
Ja, man muss ja auch sagen, beim Stromnetz muss im Zuge der Energie- und Wärmewende ja noch jede Menge passieren. Da ist jede Menge in der Mache.
Auf jeden Fall. Und eben, wie du sagst, da ist auch viel schon in der Mache. Also wenn man es mal verkürzen will, dann ist ja das Problem unserer Stromnetze nicht unbedingt, dass es zu wenig Strom gibt. Ne? Wir sind ja, wir stehen beim Ausbau der Erneuerbaren auch nicht schlecht da. Das Problem ist ja eher, dass dieser Strom eben zeitlich und örtlich ungleich verteilt ist innerhalb von Deutschland und dass er nicht unbedingt genau dort und genau dann ins Netz gespeist wird, wo er gerade gebraucht wird. Und das ist nicht so einfach, Angebot und Nachfrage da aufeinander abzustimmen, aber das ist eben genau das, woran auch gerade gearbeitet wird. Das ist kompliziert, das ist teuer, aber es wird an Lösungen gearbeitet, da die auch die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Mhm. Also Stichwort Wasserstoffkraftwerke irgendwann dann und Batteriespeicher auch, das wird immer relevanter werden.
Ja. Annika, jetzt haben wir einige Mythen und Irrtümer eingeordnet und entkräftet. Was würdest du sagen, ist denn die berechtigte Kritik an den Wärmepumpen? Oder ist es so einfach, Wärmepumpentechnologie ist die Nummer eins, baut euch alle die ins Haus? So ist es ja nicht.
Also das würde ich mir jetzt nicht anmaßen zu sagen. Egal wer du bist und wo du wohnst, bau dir eine Wärmepumpe ein. Weil es gibt natürlich Dinge, haben wir jetzt auch ein bisschen drüber gesprochen, die im Einzelfall mal tatsächlich dagegen sprechen können. Wenn du zum Beispiel einfach zu wenig Platz hast, also gerade in eng bebauten Innenstadtlagen, wird nicht jedes Mehrfamilienhaus sich eine Wärmepumpe in den Garten stellen können. Wenn du zum Beispiel ein denkmalgeschütztes Haus hast, was noch nie saniert wurde, was richtig schlecht gedämmt ist, was aus irgendwelchen Gründen einen sehr, sehr hohen Energieverbrauch hat, dann kann es andere Lösungen geben, die einfach besser funktionieren. Oder auch, wenn einfach die Investition zu hoch ist, sich nicht rechnet. Zum Beispiel. Aber es ist schon so, haben wir jetzt besprochen, dass eben viele von den Argumenten, die so ganz typisch immer vorgetragen werden, ah ja, im Altbau geht's eh nicht, ohne Fußbodenheizung geht's eh nicht, alles viel, viel zu teuer und so weiter, eher Scheinargumente sind. Und dass die meisten Hindernisse, auf die man so stoßen kann, überwindbar sein können, wenn auch, wie gesagt, nicht in jedem Einzelfall. Also, long story short, eine Wärmepumpe ist sicher nicht für jeden einzelnen Haushalt das Richtige. Zum Beispiel wird es auch gerade auf dem Land immer Altbauten geben, die mit Hackschnitzel- oder Pelletheizungen besser, zu denen das besser passt. Oder Neubauten, sehr effiziente, denen so eine Infrarotheizung reicht, so eine Stromdirektheizung. Es gibt Regionen, in denen wird Biomethan verfügbar sein und die werden am Gasnetz bleiben können. Es wird vielleicht ganz vereinzelt an bestimmten Standorten in Deutschland sogar sinnvoll sein, dass man mit Wasserstoff heizt, wenn man irgendwo in Industrienähe angesiedelt ist. Es werden natürlich auch immer mehr Haushalte an Fernwärmenetze angeschlossen werden, was auch Sinn macht. Und auch die werden perspektivisch ja klimaneutral sein müssen. Und übrigens das auch mit Hilfe von Großwärmepumpen, wo wir wieder beim Thema wären.
Ja, das heißt unterm Strich, auch wenn Wärmepumpen im Einzelfall nicht immer die richtige Lösung sind, auf absehbare Zeit sind sie eine effiziente und definitiv die wichtigste klimaschonende Heiztechnologie.
Das ist definitiv so. Und da hilft auch irgendwie Gerede von Technologieoffenheit nicht viel. Das wird jetzt erstmal der Fall sein. Die Fachleute, mit denen ich jetzt die letzten Monate und Jahre so gesprochen habe, gehen davon aus, dass so bis etwa Mitte des Jahrhunderts, wo wir ja klimaneutral sein müssen, sein wollen, so zwischen der Hälfte und drei Viertel aller Häuser mit Wärmepumpen beheizt werden.
Danke dir für die Einordnung und danke für deine gesamten Einordnung. Wir sind schon am Ende der Folge angekommen und ich hoffe, wir konnten sowohl Leuten, die sich gerade mit dem Thema Wärmepumpe und Heizung beschäftigen, interessante Einblicke bieten und genauso denjenigen, die einfach so zugehört haben, weil sie denken, das Thema Wärmepumpe, darüber muss ich ein bisschen mehr wissen. Wenn ihr Feedback, Kritik, Nachfragen habt, kommentiert gerne unter dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Annika.
Ja, danke dir, Martin.
Der Utopia-Podcast.